you stare, call it despair, big stuff. Don't you care, I'm on the square about you. Let's have a try. It may be that you're my guy.
Billie Holiday ist die Lady Day. So hat das Stück vorhin geheißen in der Band um Alexa Tarantino und das hier war die Lady Day, Billie Holiday herself mit Big Stuff. Wynton Marsalis, der Trompeter, ist der rote Faden heute in Jazz Classics, ganz ohne Zweifel. Hier jetzt aber mal sein Vater und sein älterer Bruder zusammen, Ellis und Branford Marsalis. Lulu's Back in Town. Thank you.
feeling that sets my soul free. I need a feeling of jazz. Ooh. Give me the sweet taste of time. Ride cymbals glide on the afterbeat. Deep redwood bass thumping notes out the door. Jazz touch my loneliness, sweeping my blues up and knocking them down. I want the feeling of jazz, jazz. Jazz.
Die Sängerin hat sich hier noch in eine Band um den Trompeter Wynton Marsalis gesetzt. Feeling of Jazz, so heißt die Nummer. Viel zu hören war heute von Wynton Marsalis, wenn Sie wollen. Sie können zurückspulen in der SRF Play App oder die Sendung auch nachhören unter srf.ch/audio. Da finden Sie auch frühere Jazz Classics Sendungen und überhaupt auch sonst einen schönen Blumenstrauß an Angeboten. Fast Magie ist das ja, worauf man alles zurückgreifen kann mit nur einem Klick. So ein bisschen wie in Dr. Seuss The Cat in the Hat. Diese futuristische US-amerikanische Kinderbuchreihe aus den 50er Jahren. Eigentlich klar, dass die nicht nur Kinder, sondern auch Musiker, Musikerinnen inspiriert hat. Auch mit einem Marsalis jetzt noch hier zum Schluss. The Cat in the Hat is back, so heißt die Nummer. Und auch ich werde zurück sein, spätestens am nächsten Samstag. Ich bin Jodok Hess und denken Sie daran, it is fun to have fun, but you have to know how.
Thank you. Die Samstagsrundschau mit Klaus Ammann.
Sie leitet den zweitgrößten Energiekonzern der Schweiz seit 4 Jahren ungefähr, ist Antje Kangiesser, Chefin von Alpiq und jetzt mein Gast in der Samstagsrundschau. Herzlich willkommen, Antje Kangiesser.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Ammann.
Wir zeichnen diese Sendung aus terminlichen Gründen am Freitagnachmittag auf. Frau Kangiesser, in den letzten Tagen hat sich der Frühling zaghaft bemerkbar gemacht in der Schweiz. In den Bergen schmilzt der Schnee. Das Schmelzwasser fließt in die Stauseen, aber es ist relativ wenig Schnee dieses Jahr und die Stauseen sind so leer wie schon lange nicht mehr um diese Jahreszeit. Das muss Ihnen als Wasserstromproduzentin Sorge machen.
Ja, zumindest ist jetzt schon mal der Monat März. Da fängt die Sonne wieder schön an zu scheinen und wir sind sozusagen aus dem Gröbsten schon wieder heraus. Aber in der Tat ist natürlich der Wasserstand in den Stauseen von den Niederschlägen, insbesondere vom Winter, auch vom Schneefall abhängig. Und die Stauseen sind jetzt im unteren Bereich des Mittels. Und das liegt auch daran, dass sehr viel erneuerbare Energien natürlich in den letzten Jahren zugebaut worden sind. Und das Wasser in den Stauseen wird auch sehr stark dazu verwendet, das Netz im Gleichgewicht zu halten, wenn der Strom eben nicht aus den erneuerbaren Energien zur Verfügung steht.
Da gab es Kritik, dass Sie als Wasserstromproduzenten, insbesondere im Herbst, wo Sie viel Geld machen konnten mit Wasserstrom, zu viel solchen Strom turbiniert hätten.
Das sind natürlich Verträge, die sind abgeschlossen mit den Netzbetreibern und die können diese Energie nach Bedarf abrufen und dann werden natürlich auch die Turbinen angeschmissen. Also das ist immer eine Nachfrage, die wir dann auch stillen, aber ich will auch nochmal darauf hinweisen, wir sind immer noch im unteren Mittel, also 20% generell in der Schweiz. Vor 2 Tagen gewesen der Seestand. Unsere sind noch ein bisschen höher sogar, die Seestände. Und das liegt auch damit zusammen, dass die Wasserreserve, die wir zurückgestellt haben, noch in den Seen ist. Und gerade die Alpiq hat einen hohen Anteil an dieser Reserve. Also insofern funktioniert das System sehr gut.
Aber Sie haben schon gut verdient mit diesem Geld, mit diesem Wasser, mit diesen Stauseen diesen Herbst.
Das ist ein Teil des Geschäftsmodells, dass wir dann produzieren, wenn der Strom am meisten gebraucht wird. Je flexibler die Kraftwerke sind und erst am Schluss, wenn die Preisspitzen kommen, werden auch die Wasserkraftwerke dann produzieren. Das ist Teil des Geschäftsmodells.
Die Reserve, die Sie ansprechen, die ist ja ein bisschen klein oder im unteren Rand des Bandes, das man angestrebt hat. Sind Sie sicher, dass die nicht angezapft werden muss dieses Jahr?
Das hängt immer von der Entwicklung ab und gerade von den meteorologischen Gegebenheiten. Wie ich jetzt schon gesagt habe, wir sind jetzt im März, die Sonneneinstrahlung kommt recht stark. Im Moment sieht es recht gut aus.
Stoßend wurde ja empfunden, dass eben nicht alle wie Alpiq da mitgemacht haben. Die Hälfte der Wasserkraftwerkbetreiber, die hat da gar nicht mitgeboten. Was sagen Sie dazu?
Ich kann nur für die Alpiq sprechen. Uns ist es wichtig, dass wir an dieser Wasserkraftreserve auch teilnehmen. Wir haben solche Kraftwerke, dafür gut geeignet sind. Aber natürlich begrüßen wir es, wenn alle mitwirken, weil letzten Endes ist es doch eine Gesamtaufgabe der Schweiz.
Das müssen Sie jetzt dann nun ab der nächsten Winterstromreserve, die wird ja dann obligatorisch sein. Da hat sich aber die Branche dagegen gewehrt.
Ich denke, sie wird jetzt kommen und wir werden auch weiterhin daran teilnehmen, ob obligatorisch oder nicht obligatorisch. Also für uns wird sich als Alpiq da nicht viel ändern.
Eben, wenn so Kritik kommt, Wasserkraftproduzenten hätten da Geld gemacht auf Kosten ein bisschen der Versorgungssicherheit. Da ist immer ein bisschen die ähnliche Situation. Sie sind Chefin eines Konzerns, der mehrheitlich im Besitz von der öffentlichen Hand ist. Da gibt es in der Öffentlichkeit immer wieder die Erwartung, dass Sie im Sinne eben der Bevölkerung, was auch immer das heißt, handeln sollen. Also Wasserkraftreserven anlegen oder beispielsweise die Lohnfrage auch. Wie gehen Sie, Frau Kangiesser, damit um?
Ja, ich denke, das ist man ist sicherlich in einer Branche, wo sehr wichtig ist für eine Volkswirtschaft. Man hat eine große Verantwortung und man muss allen Interessen dienen. Aber wichtig ist bei der Wasserkraft, gerade bei den Kraftwerken, die wir haben, das sind Spitzenkraftwerke zu einem ganz großen Anteil. Sprich, das ist nicht etwas, was 365 Tage läuft, sondern diese Kraftwerke müssen dann produzieren, wenn keine anderen mehr können. Diese Spitzen zu produzieren verlangt besondere Technologien, hohe Investitionen. Ich nehme das Beispiel der Grand Dixence. Wir haben in den letzten 2 Jahren 260 Millionen investiert, nur für die Instandhaltung. Und um diese großen Investitionen machen zu können, müssen wir auch Geld verdienen. Das ist ganz wichtig. Wir haben seit 2017 1,4 Milliarden investiert, in der Schweiz davon mehr als 1 Milliarde in den Bestand auch von diesen Kraftwerken. Und das wird immer leicht vergessen, wenn man sagt, man verdient so viel Geld. Es kostet wahnsinnig viel Geld auch, diesen Bestand beizubehalten und gerade auch in immer höhere Flexibilität zu investieren. Und vielleicht noch das Beispiel zu geben, was ist diese hochflexible Wasserkraft? Der Stausee der Grand Dixence ist ein der größte Stausee, den wir haben in der Schweiz. Aber wenn ich den permanent turbiniere, ist der nach 6 Wochen leer. Es ist dafür nicht gemacht, sondern dieses Wasser kommt dann, wenn gerade der Netzbetreiber Sorge hat, dass das Gleichgewicht nicht gehalten wird, dann muss diese Energie in das Netz gehen. Und das ist dann, wenn natürlich die Preise am höchsten sind. Aber es ist ein vernünftiges Modell, wo einfach die hohen Kosten dieser Anlagen auch durch die höheren Profite, die man hat, wenn sie eben bedürfen, wenn sie ans Netz gehen müssen, in ein Gleichgewicht bringen.
Mhm. Aber trotzdem, eben, Sie haben dieses Jahr das zweitbeste Resultat präsentiert, insbesondere auch dank den guten Zahlen aus der Wasserkraft. Gleichzeitig haben wir eine Industrie, die unter hohen Strompreisen leidet. Wo sehen Sie da das Gleichgewicht?
Ja, das Gleichgewicht sind auch eben immer längerfristige Verträge, die man halt auch hat, einmal auf den Spitzenenergien, wie ich Ihnen das gesagt habe, auch im Portfolio. Und ich glaube, das Wichtige ist einmal auf der Kundenseite, dass man versucht, sich ein vernünftiges Portfolio zuzulegen, was über verschiedene Jahre ist. Wie bei Hypotheken, habe ich schon ein paar Mal gebracht, das Beispiel. Man hat kürzere Verträge, mittlere, längere Verträge. Und für uns als Produzentin ist es genauso wichtig, solche Strukturen zu haben, um eben auch die Gewinne auf eine längere Zeit zu strecken. Wir erinnern uns noch alle an die Zeit vor 10 Jahren ungefähr. Da waren die Strompreise weit unter den Kosten der Wasserkraft. Und dort haben die Werke mehrere Milliarden an Abschreibungen gemacht. Und das ist auch immer ein Teil so ein bisschen unseres Geschäftes, dass über mehrere Jahre es gut sein kann. Dann kommen wieder Zeiten, wo es weniger gut ist. Diese Anfrage-Nachfrage-Spiel ist immer im Wandel. Und dort ist wichtig, dass man Geld verdient, wenn man Geld verdienen kann, und dann Reserven baut für die Zeit, wo es dann ein bisschen knapper wieder
wird. Sie haben es gesagt, die Wasserkraft, das ist ein wichtiger Pfeiler, der wichtige Pfeiler der Schweizer Stromproduktion. Er ist aber auch träge, wenn es um den Ausbau geht. Man will im Rahmen der Energiestrategie 2050 in der Schweiz die Wasserkraft ausbauen noch bis zu einem gewissen Grad. Aber immer wenn es um Ausbau geht, da sind auch Umweltschutzorganisationen dann schnell auf dem Plan. Nun will eine Mehrheit im Parlament die Rechte der Umweltorganisationen bei 16 Projekten, die man ausgewählt hat, einschränken. Ist das richtig aus Ihrer Sicht?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich denke, die Beteiligung von Umweltverbänden und generell die Beteiligung in Projekten ist sehr wichtig. Das schafft gute Ausgleiche und das hat auch immer gut funktioniert. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass wir in der Schweiz in den letzten 20, 30 Jahren so gut wie kaum Infrastruktur mehr realisiert haben, weil jede Technologie ihre Gegner hat und jedes Projekt auch die Gegner hat. Und wir müssen alle wieder auf ein Maß kommen, wo wir auch Projekte realisieren können, weil die Stromnachfrage steigt. Die Strompreise sind Ausdruck von Mangel an Strom. Und dort gibt es einen Ausgleich zu erzielen, und mit einer reinen Verweigerungshaltung, die wir manchmal auch spüren in Projekten, gerade wenn vor Ort alle einverstanden sind, aber dann irgendjemand von ganz weit eine Möglichkeit hat, einen Rekurs zu machen, die hindern wirklich diese Realisierung der Projekte. Und jetzt ist man wahrscheinlich sehr weit gegangen, indem man sagt, man schränkt das jetzt komplett ein. Schade, dass wir so weit überhaupt gekommen sind. Ich hätte mir gewusst und appelliere eigentlich jetzt auch an alle Beteiligten, dass wir vernünftige Lösungen finden müssen, um die Infrastruktur zu realisieren. Ohne wird es nicht gehen in der Schweiz.
Also, und wenn man sie zu stark einschränkt, so zumindest die Befürchtung Ihres Kollegen BKW-Chef Robert Ditschner, der sagt, zu große Einschränkungen würden die Projekte schlussendlich noch weiter verzögern, weil man dann länger noch mit weiteren Referenten rechnen müsse.
Es verzögert die Projekte, es macht sie teurer. Aber man kommt doch gerade in der Wasserkraft in einen Zeitraum rein, wo man nahe den Konzessionsenden geht. Und dort kann man gar nicht mehr investieren.
Also wenn die Wasserkraftwerke von Ihnen zurückfallen an die Eigner.
Richtig, ja. Danke für die Ergänzung. Das ist der Zeitpunkt, wo man nicht mehr investieren kann, weil ich kann nicht eine Investition von 300 Millionen machen. Ich werde das Geld mitunter in 5 bis 7 Jahren ja nicht mehr verdienen können. Und das ist ein sehr schwieriger Entscheid dann. Also ich hoffe, wir finden einen guten Kompromiss, auch nicht nur jetzt in diesen Verfahren, die im Parlament diskutiert werden, sondern auch vor Ort in den Projekten.
Jetzt sagen die Naturschutzorganisationen, zum Teil weisen sie darauf hin, dass ja immer mehr Wasserstrom produziert worden ist in den letzten Jahren. Vielleicht sind gar nicht all die Projekte nötig.
Ja, wir können wieder an den Anfang vom Gespräch gehen. Der Bedarf an dieser flexiblen Wasserkraft steigt viel mehr, als wir heute zur Verfügung haben. Nicht nur an der Wasserkraft generell braucht es sehr viel mehr flexiblen Strom im Netz, um die Erneuerbaren weiter ausbauen zu können. Und das eine geht nicht ohne das andere. Und das dient ja gerade dem Klimaschutz. Also dort ist schon eine Lösung zu finden.
Mhm. Alpiq ist ja insbesondere interessiert am Projekt Gornerli bei Zermatt. Und da ist jetzt aber gerade diese Woche neue Kritik aufgekommen, und zwar nicht von Umweltverbänden, sondern vom Tourismus. Also Bergführer, Hoteliers, die sagen, der neue Stausee, der verschandele, salopp gesagt, die Landschaft. Haben Sie das unterschätzt?
Nein, wie ich schon gesagt habe, gegen jedes Projekt gibt es Widerstand aus den erstaunlichsten Ecken. Das ist ein Thema, mit dem müssen wir umgehen. Am Schluss wird die Bevölkerung entscheiden müssen, was ist letztendlich wichtiger. Gerade im Projekt Gornerli geht es auch um den Hochwasserschutz der Gemeinde Zermatt. Es geht um Trinkwasser, um Bewässerung. Es geht auch um die Stromerzeugung.
Das ist ja eine Dimension, das ist eine Staumauer, nicht nur
Strom. Es ist ein Multifunktionsspeicher, und wir haben gerade bei den Hochwassern und Unwettern letzten Sommer gesehen, wie wichtig dort dieser Hochwasserschutz eigentlich durch die Wasserkraft auch ist. Und das muss man dann mit dem Tourismus in die Waagschale werfen. Und so ist das überall. Es gibt keine leichten Entscheidungen. Man muss am Schluss eine Abwägung, eine Güterabwägung machen. Und wir haben ganz kleine Präferenz. Wir sind sehr lange mit diesem Projekt, und gerade diese Multifunktionalität haben wir stark geschärft, sodass wir denken, es ist genau das beste Projekt, was wir machen können in der Schweiz. Und wir werden jetzt versuchen, auch mit den neuen Kritiken umzugehen und Überzeugungsarbeit zu leisten.
Wasserkraftausbau wird uns noch beschäftigen. Er ist ohnehin nicht ohne obere Decke quasi. Viel größeres Potenzial sieht man bei den neueren Erneuerbaren, insbesondere Sonne und Wind. Da hat man das Gefühl, Alpiq investiere vor allem im Ausland.
Ja, generell ist die Alpiq sehr spät bei den erneuerbaren Energien im Geschäftsmodell unterwegs gewesen. Liegt daran, dass die Alpiq gerade in den 2010er bis 2020er Jahren sehr viele Probleme hatte, nicht aufspringen konnte auf den Zug, und muss man sagen, das ist man jetzt zu spät zur Party. Und ganz bewusst haben wir auch gesagt, wir machen lieber einen Teil, der wichtig ist, damit mehr erneuerbare Energien zugebaut werden können. Und das ist diese Bereitstellung eben von flexiblen Energien. Wasserkraft ist eine, Batterien, Wasserstoff sind andere. Und dort komplementär zu sein mit denen, die die Erneuerbaren ausbauen. Dort haben wir eine Kernkompetenz. Von unserem heutigen Ist-Portfolio sind 80% der Anlagen hochflexibel. Da braucht man von dem Betrieb der Anlagen über die gesamten analytischen Modelle, über die Trading-Möglichkeiten, die letztendlich sekundengenau diesen Strom dann in das Netz reinbringen, braucht man bestimmte Kompetenzen, und die können wir viel besser ausbauen, um jetzt diese Flexibilitätsdienstleistungen zu erbringen.
Wenn man schaut, eben unterdessen sind fast die Hälfte aller Mitarbeitenden von Alpiq im Ausland. Die Tendenz steigt da schneller als im Inland. Erneuerbare Produktion im Ausland ist deutlich größer als hierzulande. Warum ist das so?
Erneuerbare ist gar nicht so groß bei uns im Ausland. In der Schweiz haben wir auch Projekte, wir haben auch Wind- und PV-Projekte, aber Fakt ist natürlich auch, dass wir sie nicht realisieren können. Ja, die Erneuerbaren. Also wir haben Windprojekte auch in der Schweiz, auch eben die alpine Solaranlagen. Es braucht halt schlichtweg eine Zeit länger. Aber im Ausland auch nochmal sind wir stark engagiert, wirklich bei den Batterien, bei der Wasserstoffthematik.
Gerade diese Woche haben Sie in Finnland, glaube ich, eine große Batterie und eine Wasserstoffanlage eröffnet. Können. Ja. Aber eben, warum Finnland und nicht Schweiz?
Schweiz haben wir auch. In der Schweiz sind wir gerade ein Partner. Wir haben dort Batterien 50 Megawatt unter Asset Management. Das machen wir auch für Dritte. Das Geschäftsmodell hat eigene Assets, und wir nehmen auch die Assets von anderen, die wir dann bewirtschaften. Also immer die Schweiz, auch das Ausland. Bei der Alpiq ist es aber auch wichtig, wir sind 100% am Markt, und wir haben seit über 30 Jahren die Tätigkeit auch im Ausland gehabt. Aber das Ganze wirklich auch so in einen Ausgleich zu bringen, dass die Stabilität vom Unternehmen gewährleistet ist. Und da kann man sagen, dass die Technologien und die geografische Situation im Ausland sich sehr gut ergänzt mit der Situation, die wir in der Schweiz haben. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel gerade das Beispiel auch mit dem Ausbau nehmen, wir können Ausland ausbauen, wir nutzen aber die gleichen Kompetenzen, die wir in der Schweiz haben, für das Know-how, was wir in der Wasserkraft zum Beispiel haben. Also es ist wirklich ein gutes Synergieverhältnis. Und das Zweite, was ich denke, was wichtig ist, ist, dass man immer schauen muss, wo kann man als Unternehmen im Ausland auch wirklich einen Mehrwert bringen, und wo können wir in der Schweiz den Mehrwert bringen? Und da gibt es Komplementaritäten, das ist aus dem Geschäftsmodell heraus.
Sie wollen ja mit Alpiq zu den führenden Produzenten von grünem Wasserstoff in Europa gehören. Aber in der Schweiz ist der bisher kaum gefragt. Wir haben ja neu sogar eine Wasserstoffstrategie des Bundes. Die sieht aber auch keine riesige Nachfrage vor. Setzen Sie da aufs richtige Pferd, Frau Kammgießer?
Ja, das Pferd ist vielleicht heute noch ein kleines Pony. Aber es wird vielleicht irgendwann so mal auch eine ganze Herde werden. Und ich denke, auch das ist eine wichtige Aufgabe für ein Unternehmen wie die Alpiq. Wir haben viele Assets im Portfolio, die haben die Generation vor unserer Zeit gebaut. Und dort können wir heute sie bewirtschaften, verdienen damit auch Geld und reinvestieren wieder. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass wir in Technologien investieren, die vielleicht erst in 10 Jahren, in 15 Jahren wirtschaftlich sind. Aber man muss eine Lernkurve damit erzielen. Und das Thema Wasserstoff ist vielleicht heute noch ein kleines. Wir waren Pionier in der Schweiz, haben in 2020 mit einer ersten Anlage angefangen. In Finnland sind wir insbesondere, weil dort ist ein ganz großer Bedarf dafür, die Schwerindustrie auch zu dekarbonisieren. Die Schifffahrt, die Fluglinien und dort macht auch wirklich die gesamte staatliche Strategie auf Dekarbonisierung einen Push in dieses Geschäftsmodell. Viele brauchen einfach diese Gase auch. Es geht nicht nur Strom, man braucht auch Gas und da ist Wasserstoff der wichtige Träger. Also nochmal, wir haben auch in Spanien, in Frankreich Wasserstoff, aber Schweiz ist uns auch ein wichtiger Markt, ist aber im Moment alles ein bisschen gedämpft durch die hohen Strompreise, weil der Inputfaktor für Wasserstoff ist günstiger Strom in der Regel.
Und je teuer, sehr viel aus, oder der Strom?
Absolut, zwei Drittel. Und wenn der sehr teuer ist, muss man auch vernünftig sein und sagen, im Moment ist nicht der richtige Zeitpunkt. Dann lässt man diese Projekte ruhen, macht dann aber andere, wo es sich auch sehr gut anbietet.
Kommen wir zurück zur Schweiz. Da ist ja Tatsache, dass in diesen Wochen jetzt im Jahr die Schweiz auf Importe angewiesen ist. Die Versorgungssicherheit ist etwas, das viele Leute in der Schweiz bewegt. Und die fragen sich ja, was macht Alpiq dafür, dass wir diese Versorgungssicherheit sicherstellen und noch verbessern können in Zukunft?
Ich würde die Versorgungssicherheit in mehrere Zeitschienen einordnen. Im Moment in der Schweiz ist ein ganz wichtiges Thema die Winterenergie. Das sind eben diese berühmten Projekte der Wasserkraft, die sehr schnell zugebaut werden können, wenn wir uns alle dahinter stellen und sie nach vorne bringen. Also das Gornali-Projekt, das ist der klassische Speicher an Wasserkraft im Winter. In der Schweiz ist sehr stark der jetzt Solarzubau, der kommt. Also wir haben dort
Solarexpress beispielsweise, der aber nicht so schnell rollt.
Wie ja, man das aber ich denke, noch mehr, das sind die Winteranlagen, also die alpinen Solaranlagen, die werden nicht so wahnsinnig stark kommen, wie man dachte, weil einfach, es war sehr innovativ, aber die Projekte sind sehr viel teurer, als man initial gedacht hat, weil die Anforderungen auf 2.500 Meter Höhe an die Qualität dieser Anlagen ist doch eine höhere. Insofern wird sicherlich ein großer Push durch die PV-Anlagen in der Fläche kommen, an Fassaden, auf bestehender Infrastruktur. Die ist aber sehr viel mehr im Sommer zur Verfügung, aber der Sommer wird früher beginnen, weil diese Panels werden immer früher. Also man kann sagen, bestimmt ab März bis in den Ende Oktober werden wir sehr viel Energie haben. Und diese Energie müssen wir speichern im Tagesbetrieb mit Batterien. Das sind wir als Alpiq auch tätig, in der Schweiz auch außerland. Das zweite wird sein, was können wir noch an saisonalen Speichern mit hinzubringen in diese Thematik.
Also nicht vom Tag in die Nacht, sondern vom
Sommer in den Winter. Genau. Das sind weitere Staumauerhöhungen, weitere Projekte, hatte ich auch angesprochen, wirklich dort in den nächsten Jahren sehr viel zu investieren. Das ist das, was im Moment wirklich im Fokus ist bei uns.
Frau Kammgießer, Sie sind ja beteiligt an zwei Kernkraftwerken. Warum machen Sie sich nicht stark für ein neues Kernkraftwerk? Aus der Politik hätten Sie da Unterstützung? Bundesrat Rösti hat genau diese Woche gesagt in einem Zeitungsartikel, es muss möglich sein, Leibstadt oder Gösgen, die beiden Kraftwerke, an denen Sie beteiligt sind, nötigenfalls mit einem neuen Kernkraftwerk zu ersetzen.
Ja, auch dort denke ich, bleiben wir mal im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt sind diese Kernkraftwerke sehr sicher und wir betreiben sie auch, dass sie lange sicher bleiben können. Wir untersuchen jetzt den Langzeitbetrieb von diesen Kraftwerken, wo sie über die originäre Laufzeit hinaus betrieben werden können, 60 Jahre. Und das ist, bis dahin muss man sehr viele Fragen klären, ob das auf der technologischen Seite ist, ganz vorweg die Sicherheit, aber auch die Menschen, die diese Kraftwerke betreiben jeden Tag. Also es gibt ganz viele Fragen dort zu klären. Dass, ob es irgendwann ein neues Kernkraftwerk in der Schweiz geben wird, das bis dahin sind viele Fragen zu beantworten. Eine ganz grundsätzliche wird sein, wenn sehr viel Sonnenenergie im System zur Verfügung steht, vom Sommer bis Winter, zu welchem Anteil braucht es die Grundlast, die ein Kernkraftwerk eben das ganze Jahr über erzeugt noch? Und kann sie überhaupt wirtschaftlich erzeugt werden? Weil wir sehen auch mit einem Überangebot an solarer Energie in einem großen Anteil des Jahres werden viele klassische Energien nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Und die Kernenergie als sehr teure Energie wird sicherlich dort eine große Notwendigkeit haben, darzustellen, wie sie in dieses System passt. Wir gehen jetzt auch in der Kernenergie auf kleinere, modulare Reaktoren runter. Aber die sind heute noch alle in einem Stadium, wo man keine Praxiserfahrungen hat. Das heißt, heute über neue Kernkraftwerke zu sprechen, ist rein von der Technologie, aber von vielen anderen Fragen zu früh, zumindest für einen Betreiber wie eine Alpiq. Und zu schauen, wie aber sich die Technologie entwickelt über die mittelfristigen Horizont und ob das irgendwann eine Lösung ist, auch für den Energiemix der Schweiz, da sind wir, das kann man anschauen.
Aber irgendwann, das heißt bis 2050 reicht das nie.
Wie meinen Sie das bis 2050?
Also bis 2050 wird kein neues Schweizer Kernkraftwerk stehen.
2050 ist noch eine lange Zeit, aber ich würde sagen, zumindest in den nächsten 10, 15 Jahren wird es dort keine Lösung geben.
Gut, das wären dann so 2040 und Schweizer Politprozesse dauern lange, also faktisch wahrscheinlich unrealistisch. Frau Kangiesser, Versorgungssicherheit, die in der Schweiz, gerade mitten in Europa, die hängt ja auch davon ab, wie gut wir es mit den Nachbarn können. Sie haben mehrfach gewarnt davor, ohne Stromabkommen könne es schwierig werden für die Schweiz. Haben Sie da ein bisschen Angst machen wollen?
Nein, ich möchte es an ganz realem Beispiel aus dem letzten Jahr, aber wir werden das die nächsten Jahre immer wieder sehen, festmachen. Und es geht wieder um das Thema der Flexibilität und die Einbindung der Erneuerbaren. Wir haben über die Situation der Schweiz im Winter gesprochen, dass die Schweiz im Winter von Europa importiert. Aber wir sehen auch gerade im Sommer eine hohe Notwendigkeit, dass die Schweiz, hier der Schweizer Übertragungsnetzbetreiber, die Swissgrid, eben aus dem europäischen Übertragungsnetz Spitzenenergie hinzuführen muss, um überhaupt mit den Schwankungen, die sich aus den erneuerbaren Energien Sonne und Wind ergeben, zu operieren. Klassischerweise hat die Swissgrid so 1000 Megawatt unter Vertrag an flexibler Energie, die kommt, aber es gab schon Momente, wo 300 bis 400 Megawatt aus Europa in die Schweiz gelangen mussten, um das Netz stabil zu halten. Und das wird mit mehr Zubau von erneuerbaren volatilen Energien immer prominenter werden. Und daher braucht es einmal für den Winter im eher kurzfristigen Element, aber dauerhaft wirklich eine Einbindung in der Schweiz, in den europäischen Markt, auch um einfach die Kosten über das gesamte europäische Tragungsnetz zu glätten.
Das müssen Sie vielleicht kurz erklären, weil man dann schneller frühzeitig weiß, was wo fließt und die Schweiz besser eingebunden ist.
Das ist noch ein weiteres Element. Hier geht es wirklich darum, dass man auf den Punkt genau sekundenmäßig große Energiemengen zur Verfügung hat, wenn eben Sonne und Wind nicht so zur Verfügung stehen wie prognostiziert. Da gibt es die Prognose einmal auf einem hohen Level wie eine Swissgrid, aber tatsächlich kommt die meiste Energie, gerade die Solarenergie, auf dem untersten Netzebene. Sie müssen sich vorstellen, das ist da, wo wir als Haushalte angeschlossen sind. Dort kommt die meiste Energie rein und dort haben wir aber nicht den Ausbau der Netze in dem gleichen Maße vorangetrieben, wie man das bei den Erneuerbaren auf der Produktionsseite gemacht haben. Die Netze sind mehr oder weniger blind. Man weiß nicht, wann wird genau produziert. Und dann
Das ist ein innerschweizerisches Problem, oder was hilft da Europa?
Ja, es ist ein innerschweizerisches Problem, denke ich, weil wir in der Schweiz sehr viel Datenqualität nicht haben, die es braucht, um diese kurzfristigen Ausgleiche zu machen. Wir geben einmal eine Bestellung ab und dann kommt was anderes. Und damit wir das kompensieren, brauchen wir mal in Europa. Aber je mehr wir intelligenter in den Netzen werden, je besser wir prognostizieren können, wann die Sonne scheint, wann der Wind kommt, es wird immer noch im letzten Moment Schwankungen geben, desto weniger braucht man auch Europa. Aber wir sind wieder bei den Verfahren, bei den Investitionen, wir sind in der Infrastruktur. Das geht nicht ganz, ganz schnell. Und man hat, viele Jahre die Erneuerbaren ausgebaut, aber man hat nicht im gleichen Umfang bei den Netzen ausgebaut. Das muss jetzt gemacht werden.
Das ist die Samstagsrundschau mit der Chefin des Energiekonzerns Alpiq, mit Antje Kangiesser. Frau Kangiesser, zwischendurch gebe ich Ihnen ein paar Satzanfänge und bitte Sie, die Sätze fertig zu machen. Seit ich Alpiq-Chefin bin, habe ich persönlich
unglaublich viel gelernt und Freude an der Arbeit.
Dass ich ursprünglich ausgebildete Juristin bin,
ist für mich ein Vorteil.
Warum?
weil ich ein Handwerkszeug habe, sehr analytisch an Probleme heranzugehen. Und das ist eine super schöne Kombination mit den vielen Ingenieuren und Finanzlern um mich herum. Und das ist ein schönes Portfolio.
Vom Swiss Economic Forum bin ich zur CEO des Jahres gewählt worden. Das
macht uns als ganzes Unternehmen sehr froh, weil es ist natürlich eine Teamleistung, die dahinter steht.
Wenn ich für einen Tag in die Rolle von Energieminister Albert Rösti schlüpfen könnte, würde ich als erstes...
Oh, das ist eine schwierige. Ich glaube, ich würde von ihm wünschen, dass er einen Tag in meine Rolle hineingeht.
Okay, super. Frau Kangiesser, sprechen wir zum Schluss noch über den Umweltschutz. Alpiq hat sich ja Klimaziele gesetzt, die im Branchenvergleich ehrgeizig aussehen, netto null bis 2040. Jetzt fällt aber auf, dass die CO2-Emissionen von Alpiq im letzten Jahr nicht gesunken, sondern gestiegen sind. Sie sind nicht auf Kurs.
Ja, in der Tat. Und zwar hängt das damit zusammen, dass die Kraftwerke, die wir haben, insbesondere im Ausland unsere Gaskraftwerke, sie an Netzknotenpunkten sind und zum Netzausgleich dienen. Und je mehr Erneuerbare zugebaut werden, desto mehr werden diese auch abgerufen. Was wir aber zusätzlich machen, wir investieren in diese Kraftwerke, um sie flexibler zu machen und den Schadstoffgehalt zu reduzieren. Und das führt dazu, dass ein Kraftwerk, was zum Beispiel in 2022 600 Mal im Jahr von einem Netzbetreiber abgerufen wurde, im letzten Jahr 1000 Mal vom Netzbetreiber abgerufen wurde. Und was man sehen kann, ist, dass mehr ausgestoßen wird, aber die Intensität des CO2-Gehalts, die ist geringer geworden, weil eben der Schadstoffgehalt reduziert ist. Und das wird weitergehen, solange wir wahrscheinlich nicht den Träger Gas durch einen anderen erneuerbaren Träger Wasserstoff ersetzen könnten. Wir haben auch ein Kraftwerk dahingehend erneuert, dass man 25% Wasserstoff einsetzen kann, aber dieser Wasserstoff steht heute noch nicht so zur Verfügung.
Aber Sie könnten sich ja viel einfacher machen und diese Kraftwerke einfach verkaufen, dann hätten Sie nicht mehr diese Emissionen.
Ja, wenn ich dann nur die Alpiq anschaue, mag das für den einen oder anderen ein schlüssiger Weg sein. Ich denke aber, es nützt dem Klima überhaupt nichts und wir haben den Anspruch, diese Kraftwerke wirklich als Best Owner zu betreiben, indem wir immer wieder investieren, und das kann man sehr schön nachlesen, um immer wieder die Effizienz zu erhöhen, Flexibilität höher zu gestalten und damit eigentlich das Beste rauszuholen aus diesen Kraftwerken und sie nicht einfach zu Ende fahren.
Jetzt, wenn ich hier Klimaziele anschaue, da sind aber nur die Scope 1 und Scope 2 Emissionen drin, also die Emissionen, die Sie als Alpiq mehr oder weniger direkt verursachen, also vor allem Verbrennen von Gas in einem Kraftwerk zum Beispiel. Dazu kommen aber noch die indirekten Emissionen, also diejenigen, jetzt um beim Gas zu bleiben, die entstehen bei der Förderung des Gases. Und die sind laut Ihrem eigenen Bericht mehr als dreimal höher, aber nicht im Klimaziel. Können Sie das erklären?
Ja, sie sind noch nicht drin. Das große Thema bei all diesen Zielen ist, dass man eine gute Datenqualität haben, um auch wirklich ein sauberes Ziel bemessen zu können. Wir haben, sag mal, als Unternehmen sehr spät angefangen, diese Datenqualitäten aufzubereiten. Wir fühlen uns sehr wohl bei 1 und 2, aber bei Scope 3 sind wir wirklich noch im Doing, und so wie wir da auch die erforderliche Datenqualität haben, wir uns dort auch das Ziel setzen.
Und was heißt das nächstes Jahr?
Nein, ich fürchte, es wird noch nicht nächstes Jahr sein. Es ist wirklich sehr komplex, alle, die das machen, in Scope 3 für ein Unternehmen zu berechnen, wissen, wovon ich rede. Und wenn man das wirklich ganz seriös machen will, dann braucht es ziemlich viel Krips, um das gut zu machen.
Hand aufs Herz zum Schluss, Antje Kangiesser. Glauben Sie heute Ende März 2025, dass die Schweiz bis 2050 und mit ihr natürlich die Alpiq die Energiewende schafft und die Klimaziele erreicht?
Es sollte unsere Ambition sein, aber wenn ich zurückschaue, wie lange wir brauchen, ich nehme jetzt das Beispiel vom runden Tisch, der war in 2020 und wir haben heute 2025, wir haben seither nichts erreicht, nichts gemacht. Wir müssen mehr zu den Taten, aber wir sind gut im Diskutieren, gut in den Prozessen, gut im Strukturieren, aber das Tun lässt wirklich zu wünschen übrig, und da müssen wir uns wirklich, die Ziele sollten wir nicht verschieben, nicht zu frühzeitig, aber wir müssen mehr Druck aufs Getriebe bringen, dass wir wirklich liefern.
Wir werden das weiter verfolgen. Besten Dank fürs Gespräch, Antje Kangiesser.
Besten Dank, Herr Ammann.
Radio SRF Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Die Themen vom Samstag, dem 29. März. Myanmar nach dem schweren Erdbeben. Es werden tausende Tote befürchtet, die Schäden sind immens. Der Überblick über die Situation im Katastrophengebiet. Stimmen von Betroffenen. Dieser Mann aus der Stadt Mandalay erzählt von der großen Angst und davon, dass schon vor dem Beben jeden Tag viele Menschen in Myanmar ums Leben gekommen sind. Und das Gespräch mit Henry Braun, Direktor der deutschen Welthungerhilfe in Myanmar.
Sehr viele Leute sind jetzt ohne Dach über dem Kopf. Sehr viele Leute haben Familie verloren. Es ist ein großes, sehr großes Unglück für ein sehr armes Land.
Nun müsse rasch die internationale Hilfe koordiniert werden. Dann, die Grünen Schweiz suchen nach Wegen aus dem Abwärtstrend. Die SVP hingegen profitiert von der Themenlage. Wir haben beide Delegiertenversammlungen besucht. Und wer ein Londoner Taxi fahren will, muss büffeln. Allein die gut 300 Normalrouten durch die Stadt müssten die Chauffeure können wie wir das Einmaleins, so der Direktor einer Taxischule.
And we would know those routes as easily as you would know what 2 plus